sind wieder Berti und
Tommy
von der Gemüsemanufaktur in Derichsweiler. Heute geht es im ersten von drei Teilen um die Reflexion unseres ersten Gartengemüsejahres.
Ja, und wenn dich interessiert, was für Erfahrungen wir zum Beispiel bei der Jungpflanzenanzucht, bei der Aussaat, beim Auspflanzen, bei der Kulturpflege oder aber auch bei der Organisation oder dem Bau einer Trenntoilette so alles erlebt haben in unserem ersten Jahr, dann ist diese Folge garantiert mega wertvoll für dich.
Tommy, ja, endlich mal wieder eine neue Podcast-Folge. Mensch, das hat ja auch etwas auf sich warten lassen. Das erste Jahr, Gartenjahr, war ja etwas, ja doch, turbulenter als geplant, oder?
Ja, das kann man so sagen. Wir hatten ja nicht nur das eine Projekt, sondern direkt ein paar Projekte parallel. Ja, unter anderem ja vor allen Dingen das eigentlich ja größte Projekt mit unseren Zwillingen.
Ja, stimmt. Ja, das haben wir ja auch noch nebenbei gemacht, ne? Und nicht nur in der Gärtnerei unsere ersten Gartenerfahrungen gesammelt, sondern halt auch Infrastruktur noch weiter auf- und umgebaut. Also den Garten halt so hergerichtet, wie er für uns halt von den Prozessen her besser passt. Und dann haben wir zu Hause ja auch noch umgebaut. Ne? Also es war mehrere Baustellen an mehreren Orten.
Mit mehreren Großbaustellen, richtig, genau.
Ja, genau.
Aber man muss sagen, alle erfolgreich abgeschlossen.
Genau, ja, das stimmt.
Ja, wo soll man mal sagen, wo wir eigentlich gerade sind, Berti?
Genau, weshalb wir Zeit haben.
Weshalb wir Zeit haben, einen Podcast mal endlich wieder aufzunehmen. Wir sind nämlich gerade auf unserer Winterreise in Portugal an der Westalgarve in Algesur.
Ja, genau.
Einen wunderschönen, kleinen, zumindest mal im Winter halbwegs verschlafenen Örtchen. Und genießen eigentlich die Zeit mit unseren zwei Kids.
Genau, Zeit zu viert einfach endlich mal zu haben, ohne Hetze und einfach mal sein und existieren und nicht auf die Uhr schauen und keine Zeit im Nacken, was wir noch alles vor Sonnenuntergang im Garten erledigen müssen. Und Algesur kennen wir halt aus den vorherigen Portugal-Besuchen, hat uns super gut gefallen und wir haben vor allen Dingen hier einen sehr schönen Wohnmobilstellplatz gefunden, der jetzt für uns perfekt ist, weil er nicht nur sehr privat ist mit vier Stellplätzen, sondern vor allen Dingen hat er halt auch eine Campsite, wie man es eigentlich aus Australien oder aus Afrika eher kennt, mit einer eigenen überdachten Veranda und einem eigenen kleinen Badezimmer, also Dusche, Toilette und Waschbecken mit dabei und einer kleinen Außenküche. Und es war für uns perfekt, einfach die Kombination. Und deshalb hat es uns jetzt hierher verschlagen und sind dann doch weniger mobil als die letzten Jahre, wo wir doch eher einen Roadtrip immer aus der Portugal-Tour gemacht haben.
Ja, mir hat das auch gerade gut gefallen, wie du es gesagt hast. Hier ist vor allen Dingen für uns jetzt in den 6, 7, 8 Wochen einfach mal sein wichtig und angesagt. Und da kann man sich gut erholen, auch Ideen sprießen. Das kann man ja nicht aufhalten, das passiert so oder so.
Ja, genau.
Und einfach auch mal teilweise reflektieren, was denn so alles in diesem Jahr passiert ist.
Genau, und das ist ja auch, wir haben schon teilweise auf der Fahrt und jetzt auch hier in den ersten Tagen das Gartenjahr mal Revue passieren lassen. Und das war ja auch Anlass für uns, jetzt eine Podcast-Folge aufzunehmen, weil wir doch einige Erkenntnisse gewonnen haben, die wir gerne mit euch teilen möchten auch. Und vielleicht helfen die euch, Dinge auch anders zu machen, als ihr sie vielleicht vorhabt oder einfach mal unsere Erfahrungen anzuhören oder vielleicht habt ihr auch ähnliche Erfahrungen einfach gemacht.
Ich wette, es gibt eine Frage, die ganz viele interessiert. Die können wir vielleicht mal ganz vorab klären. Das ist nämlich die Frage, würden wir es auf jeden Fall wieder machen?
Also, das ist, kann ich beantworten?
Ja.
Ja. Yes.
Uneingeschränkt, ja.
Ja, genau. Das ist einfach, ja. So, genau.
Das
Auch
war
wenn.
wohl. Das war wohl das Beste, was wir überhaupt nur tun konnten und auch was wir seit langer, langer Zeit gemacht haben.
Genau, weil, also vor allen Dingen hat mir jetzt gut gefallen, weil wir wirklich, selbstbestimmt unterwegs sind, ne? Und da eigenverantwortlich handeln können und
Die Energie zu 100% auch auf die Straße bringen können und umsetzen können, ne?
ja, und es ja vor allen Dingen halt auch sinnstiftend war, ne? Das,
Ja, das hatten wir gesucht und damit auch gefunden tatsächlich.
ja, und die ja, die Kunden waren halt auch einfach mega, ne?
Ja,
Also
das
wir
war.
haben wirklich, also wir haben, das muss man echt sagen, wir haben die coolsten, nettesten und herzlichsten Kunden, die man haben kann.
Ja.
Das tut uns sehr leid für euch, aber die haben wir leider
Die
schon.
haben wir alle abgegriffen.
Genau. Ja, richtig. Nee, es war vor allen Dingen für Tommy halt. Ich habe mich ja dadurch, dass ich mich ab, zumindest ab ja, frühe Mitte des Jahres halt eher um unsere zwei Sonnenscheine gekümmert habe, war Tommy dann doch eher alleine im Garten und es war natürlich körperlich auch sehr anstrengend für dich, ne? Und hast dann doch oft auch ja, auch manchmal gehadert mit dir, ne? Also nicht nur nicht an der Gartenarbeit oder an uns an der Entscheidung jetzt den Garten oder den Market Garden umzusetzen und zu eröffnen, sondern eher so dieses diesen Struggle mit dir alleine im Garten, ne?
Ja, ich arbeite ja am liebsten mit anderen Leuten zusammen und eine Weile ist das immer alles ganz cool, alleine arbeiten, ja. Und aber irgendwie so nach dem 168. Podcast, ja, den du dir dann auf den Ohren angehört hast, dann ist irgendwann auch einfach blöd, alleine zu arbeiten. Ja, das ist eine Individualgeschichte. Das geht dem einen vielleicht auch so, dem anderen ganz anders, aber mir ging es am Ende schon tierisch auf den Keks und da musste ich mich teilweise schon so ein bisschen kneifen, ne? Aber ja, man weiß ja wofür.
Ja, aber was ich denke mal, das ist ein Thema, was für den einen oder anderen doch auch ein Thema ist, weil die Gartenarbeit an sich, wir kennen ja auch viele Kollegen, die tatsächlich alleine im Garten brasseln und da doch keine Kollegen haben, die sich jetzt mit ja mit Jäten und so beschäftigen können. Also, was hat dir geholfen neben Podcast hören? Alleine im Garten, ja, Motivation zu finden.
Da bin ich relativ einfach gestrickt. A, sonnige Tage. Ja, also das ist kein Witz, wenn es irgendwie so bedeckt war und eher schlechtes Wetter, dann schlägt mir das natürlich auch irgendwie eher aufs Gemüt, als wenn die Sonne knallt. Ja. Als zweites ist, glaube ich, bei uns einfach der Punkt, wenn ich auf gut Deutsch keinen Bock mehr habe, dann lasse ich also nicht den Griffel, sondern halt, was immer, die Schaufel oder was, fallen und komme einfach innerhalb von 2 Minuten nach Hause und kann dann eine halbe Stunde oder ein Stündchen bei euch sein, gemeinsam mit euch Mittagessen und dann gehe ich wieder gestärkt zurück. So, das ist, glaube ich, natürlich diese Nähe zwischen Arbeitsstätte und Wohnstätte ist elementar dabei. Ne?
Ja.
Und tatsächlich dann am Ende doch immer wieder der Freitag. Ne?
Ah ja,
Der ist
okay.
Freitag ist einfach der geilste Tag in der Woche. Ja? Morgens um 6 Uhr, da hast du dann zwar gedacht, so, oh gut, okay, könnte jetzt auch vielleicht ein bisschen später sein.
Also Freitag
Aber
ist unser
also ist unser
Gemüseausgabetag.
Ausgabetag, genau. Aber spätestens so, wenn es auf 12 Uhr zugeht und man weiß, in 3 Stunden, also um 15 Uhr ist es wieder soweit, dann kommen wieder die Kunden. So, dann dreht man richtig auf, weil das macht halt richtig, richtig Laune. Und abends um 18 Uhr, wenn es dann wieder vorbei ist, dann bin ich sowieso derart gut gelaunt. Ja, das reicht dann erstmal wieder für Montag und Dienstag um.
Okay.
ungestruggelt, ja, in den Garten zu gehen.
Ja, was also ich hatte den Eindruck auch, dass dir der Austausch über Insta mit der Community auch hilft.
Ja, klar, das macht auch immer wieder Lust, ne, weil einfach mal ungeachtet dessen, warum jemand jetzt mal alleine im Garten arbeitet, ja, der Austausch mit den Leuten, ja, die mit ähnlichen Themen ja am Ende zu tun haben, das,
Ja.
ja, das ist immer wieder spannend und hilfreich, ne?
Ja, und das, was wir ja auch gemacht haben, ist, dass wir gemeinsam, also 4 Wochen nach Entbindung, war ich ja schon wieder mit bei der Gemüseausgabe mit dabei.
Ja,
Und
richtig.
ansonsten, wenn es ganz schlimm war oder wirklich auch viel zu tun war, wenn die Arbeitspeaks halt zu hoch waren, war ich dann halt auch wieder unter der Woche dabei. Das ging auch am Anfang sehr gut, als die zwei noch viel geschlafen haben, als sie halt noch sehr klein waren. Da waren die Zwillinge dann bei Oma und Opa mal und dann war ich mit dir im Garten. Und ansonsten war ich dann halt auch schon immer mal wieder noch mal mit bei dir im Garten und habe dann mitgeholfen.
Ja, aber zwei Dinge, die mir dazu noch spontan einfallen. Also Punkt 1, auch wenn ein anderer Eindruck vielleicht so auf die Kürze entstehen kann, es ist für das Thema Kinder haben, kann ich mir nichts Besseres als diesen Job vorstellen, weil ich hätte in meinem alten Job die Kinder am Wochenende gesehen. Jetzt habe ich die. Also so viel Zeit jeden Tag gesehen, das wollte ich für nichts auf dieser Welt wieder eintauschen. Und der zweite Punkt, man sollte es trotz alledem nicht unterschätzen, wenn man gerade das erste Jahr, ich glaube im zweiten ist schon wieder ganz anders, weil man dann anders organisieren kann, aber wenn man im ersten Jahr ganz plötzlich doch anstatt zu zweit alleine ist, also ist es zumindest immer empfehlenswert, dass man jemanden hat, auf den man mal zurückgreifen kann, wenn Not am Mann ist, weil es einfach Arbeiten gibt, ja. Ich denke alleine nur schon an das Rumhantieren mit
Netzen,
Folien,
Frühling.
Netzen und so weiter, ja. Das mag gar nicht so viel wirken, ja, aber das dauert einfach um ein X-faches länger alles, wenn man das immer alleine machen muss, als wenn man es zu zweit macht. Das dauert nicht einfach nur doppelt so lange, das dauert vier- und fünfmal so lange, weil man ständig nur hin und her rennt von A nach B. Ne? Da ist schon eine Hilfe Gold wert, muss man sagen. Da hatten wir zum Glück meine Schwester, die da tatkräftig immer wieder unterstützt hat, was super gut war.
Ja, genau. Das stimmt, ja. Ja, so ist es. Aber wollen wir mal anfangen mit dem Thema, mit unseren Themen aus der Reflexion, was wir jetzt so in den Wochen oder Tagen jetzt auch besprochen haben, was uns aufgefallen ist. Ja, oder was wir halt gemacht haben, war ja, dass wir durch unsere Bilder einfach, durch unseren Bilderfeed einfach durchgegangen sind und da mal reingespinst haben, was haben wir denn alles abgefotografiert und ja, gehen so einfach zeitlich chronologisch mal vor, wobei wir es schon thematisch auch ein bisschen strukturiert haben. Was die Themen angeht, zum Beispiel war ja im Januar oder bis der erste Teil ist jetzt bis zur letztendlich ersten Gemüseausgabe. Darum soll es jetzt im ersten Teil gehen, was wir da vor allen Dingen auch in der Jungpflanzenanzucht erlebt haben oder was uns da aufgefallen ist. Und wollen wir da einfach mal starten jetzt.
Ja, würde ich sagen. Die Idee, die war, glaube ich, gut. Wir fotografieren ja zum Glück alles minutiös ab, was wir so den Tag über tun. Und da konnten wir doch noch mal recht viel rausholen.
Genau. Ja, und zwar war es so, dass wir ja, nach Portugal ist vor Portugal und nach der Gartensaison ist vor der Gartensaison. Also letztes Jahr waren wir auch Anfang Januar wieder zurück aus ebenfalls aus Portugal und haben dann ja sowohl im Keller bei uns im alten ausrangierten Partykeller, als auch in unserem ersten Gewächshaus eine Jungpflanzenanzucht schon vorbereitet. Allerdings noch nicht komplett vorbereitet. Und ich
Nein.
glaube, das war auch, ist auch der erste Punkt, was uns aufgefallen ist. Was uns gestört hat, ist, dass wir da erstmal angefangen haben, als wir zurückkamen und Heizkabel und so weiter verlegen mussten, statt jetzt letztendlich schon durchstarten zu können, ne?
Ja, und auch, also dabei ist das wieder das gleiche Thema, ne? Beim ersten Mal, man weiß es nicht 100%, wie man es machen möchte und wie es am besten ist. Und dabei ist relativ viel Zeit nochmal draufgegangen. Also wir würden, glaube ich, jedem empfehlen, stellt eure Jungpflanzenanzucht so hin, dass ihr am, was weiß ich, 15. Januar, wann immer, auch tatsächlich 100% starten könnt und nicht noch irgendwie rumbasteln müsst. Ne?
Ja, genau. Also Regale und die Tische sollten einfach fertig sein. Die Heizkabel, das hattest du ja auch mal bei Insta Live erzählt, hattest du ja einen 10 cm Abstand verlegt, ne? Und hast dann ja entsprechendes Licht installiert. Vielleicht kannst du dazu gerade noch mal was sagen, wie die Tische aussahen.
Ja, das mache ich. Vielleicht noch ganz kurz auch als Einschub. Also wir machen unsere Jungpflanzenanzucht komplett selber. War das für uns, das ist bei uns wie so ein Apple-Thema, ja. Alles aus einer Hand. Dann können wir auch für die Qualität garantieren. Außerdem haben wir zwar auch irgendwie unwahrscheinlich Spaß daran, das zu machen. Ja, also diesen kleinen Pflänzchen, ja, vom Samenkorn an beim Wachsen zuzusehen, das ist schon irgendwie geil, ja. Und außerdem haben wir halt einfach auch Lust, genau die Sorten anbauen zu können, die wir uns halt eben ausgesucht haben und uns nicht, keine Ahnung, aus 10 Tomatensorten dann halt unsere 6 Stück auszusuchen, sondern genau das eben zu machen, was wir haben wollen.
Ja, und wir haben halt auch die Infrastruktur, also wir haben halt auch die Möglichkeiten, das zu tun, ne? Das ist natürlich auch eine wichtige Voraussetzung, einfach, dass du den Platz hast und ja, dass es einfach möglich ist, ne? Und ich denke mal, das hat natürlich auch nicht jeder, aber das ist, wie du schon sagst, dieses erste Keimen mitzuerleben, dass da jetzt aus dem Saatgut, aus dem Korn ein Keimling entsteht und dann die Jungpflanzen dann zu sehen, wie sie wachsen und gedeihen. Das jetzt in unserem Jungpflanzenkindergarten, das ist halt auch immer schön. Mir macht es unheimlich Spaß, auch die zu pflegen und zu hegen und dann nachher ein Stück weit mit und mit rauszulassen und dann letztendlich in den Garten rauszusetzen und sie freizulassen.
Okay, also, ich erkläre jetzt mal kurz. Also wir haben bei uns im Keller tatsächlich ein Schwerlastregal mit 4 Regalböden stehen. Ich glaube, das ist 2,70 Meter lang. Da gehen, glaube ich, in Summe irgendwie 40 oder 45 Trays rein. Und dann haben wir nochmal eine knapp 14 Meter langen Tisch im Gewächshaus stehen. Da gehen, glaube ich, so knapp 70 bis 75 Trays drauf, ja, und damit schaffen wir es, eine Jungpflanzenanzucht hinzubekommen für 120 Abokunden, damit man das mal ein bisschen in Zahlen ausgedrückt bekommt. So, und wir haben es im Grunde genommen relativ einfach gehalten: Heizkabel von BioGreen gekauft, die in einem 10 cm Schlaufenabstand verlegt. Mit Panzertape festgeklebt, auf dem Holzboden jeweils. Ja. Im Keller, im Anzuchtregal, legen wir dann Handtücher noch da drauf, bevor wir die Trays draufstellen, damit halt das Wasser nicht, wenn mal was daneben tropft, direkt ins Holz einzieht. Ja. Und im Gewächshaus haben wir halt so 2 bis 3 cm eine Spielsandschicht da drauf geschüttet. Ja, das auf der einen Seite, um die Wärme ein bisschen zu verteilen und auf der anderen Seite auch, um etwaige Feuchtigkeit mal aufzunehmen. So. Und dann haben wir als Lichtquelle LEDs, ja, genommen, 6000 Kelvin, also quasi Tageslicht-LEDs, und dann in einem Abstand von 25 bis 30 Zentimetern voneinander aufgehängt. und auch in etwa 25 bis 30 Zentimeter überhalb den Trays, ja, dass die halt im Grunde relativ nah an den Pflanzen dranhängen. Ja, und das Ganze ist thermostatgesteuert, also sprich thermostatgesteuert, die Heizkabel und die LEDs über Zeitschaltuhren ausgesteuert. So, die Thermostate, die sind von Inkbird, die kann man bei eBay bestellen. Die Biogreen Heizkabel, die haben wir bei Hertie bestellt. Genau, und dann haben wir noch im Gewächshaus.
Und die LEDs, vielleicht sagst du da noch mal was
Ja,
zu.
die LEDs ist schwierig, die hatten wir damals bei
Ubu.
Uubu bestellt, aber die gibt es dort leider nicht mehr. Beim letzten Mal habe ich sechs Alternative bei Amazon bestellt, aber das war alles von der Praktikabilität her nicht optimal. Also deswegen können wir dazu jetzt noch keine neue ideale Quelle dazu sagen. Ja, genau, das ist leider so.
Okay, ja, vielleicht sind sie aber auch irgendwie wieder nachlieferbar oder.
Also ich hatte von Uubu die Info bekommen, dass die leider nicht mehr haben, aber ja, vielleicht kommen sie noch mal, ich weiß es nicht.
Okay.
Genau, dann haben wir noch eine Luftpolsterfolie, eine 3 cm dicke, die wir bei weniger als 5 Grad Temperatur im Gewächshaus benutzen.
Ja, ansonsten haben wir, wenn es über 5 Grad waren, ja einfach mit Fliesen abgedeckt,
Genau,
ne?
richtig. So, und das hat tatsächlich sehr gut funktioniert. Also mit der Luftpolsterfolie sind wir auch bei Minustemperaturen super gut klargekommen. Das hat dann über Nacht die Temperatur da drin gut gehalten.
Ja, genau. Ja, stimmt. So, und von der Pflege her war es ja so, dass wir am Anfang auch wir haben ja jetzt keine automatische Bewässerung bei der Jungpflanzenanzucht, sondern das machen wir ja alles liebevoll per Hand und hatten vom, ich glaube, vom Gartengemüsekiosk den Tipp bekommen, dass das Gießen am besten mit einer kleinen Kindergießkanne funktioniert. Und den Tipp haben wir auch direkt umgesetzt und können ihn auch wärmstens weitergeben. Das hat wunderbar funktioniert, mit einer kleinen Kindergießkanne da einfach drüber zu gehen. Manchmal natürlich halt auch zweimal am Tag. Ist natürlich auch abhängig von den vom Klima dann letztendlich oder von wie schnell es letztendlich auch austrocknet, ne?
Da möchte ich gerne einschieben. Ich habe das mit der Kindergießkanne auch tatsächlich das ganze Jahr über, auch im Sommer im Gewächshaus, wo wir schon die ganze Wasserbrause und so weiter alles hatten am Schlauch. Das habe ich, bis die gekeimt sind, die Pflänzchen durchgezogen. Weil besser konntest du es nicht dosieren als mit der Kindergießkanne.
Ja, gerade wenn die noch nicht gekeimt sind, weiß ja nicht, gerade bei den Lichtkeimern auch, ob du da nicht, obwohl du Vermiculit oder manche nutzen ja auch Sand dann dafür, mit Sand abgedeckt hast, ob da nicht das Körnchen vielleicht doch verschütt geht dann,
Ja,
wenn du
ja.
mit der Brause halt drüber gehst. So, von daher ist das natürlich eine sa ganz sanfte Bewässerung, ne? Ja, und ja, dann haben wir ja letztendlich, wenn es gekeimt ist, halt mit der Brause halt schon drüber ganz leicht gestellt. Es gibt ja verschiedene Systeme auch. Wir haben eine Gardena-Brause aus dem Baumarkt einfach gekauft. Da kann man es dann sehr gut dosieren. Und mit der anderen Brause, die ist, glaube ich, von
Meiershop.
GK, ja, Meiershop, aber ist das GK? Ich weiß auch nicht.
GK ist ja der
Ist ja
Anschluss,
der
ne?
Anschluss, aber
Egal.
ja, die passt. Da kann man schlecht dosieren, eigentlich gar nicht.
Ja.
Na, das ist für die Jungpflanzenanzucht ist das schade, aber mit der Gardena ging es eigentlich sehr gut.
Ja,
Ja,
richtig.
genau. Und haben da halt klar regelmäßig gegossen und ja, sind da ganz gut mitgefahren.
Genau, vielleicht eins fällt mir gerade noch ein. Also wir haben das ja immer so gemacht. Wir haben sozusagen die Pflänzchen im Keller keimen lassen und dann aus Platzgründen sind wir dann umgezogen ins Gewächshaus. Ne? Und
Ja, dann brauchten sie auch nicht mehr die Temperatur dann.
richtig, genau. Und wir können nur die Empfehlung mitgeben, sobald die Pflänzchen vernünftig rausgucken und ihre zwei Keimblättchen entfaltet haben, kann man damit ruhig ins kalte Gewächshaus gehen. Also wir haben sie teilweise dann noch irgendwie 2 Tage sicherheitshalber, weil wir uns halt unsicher waren, im Keller stehen lassen. Ja? Und dann hatten wir auf einmal so einen schlaksigen, dünnen Pak Choi-Stängel da stehen. Ja?
Ja, wir haben aber auch das, dadurch, dass wir ausschließlich samenfeste Sorten verwendet haben, ist die Keimrate natürlich auch unterschiedlich. Und dann sind manche Samenkörner der später aufgegangen als andere.
Das kam noch hinzu.
Und auch deshalb haben wir schon mal 2-3 Tage dann halt länger gewartet, bevor sie umgezogen sind. Ne?
Ja, aber wenn es möglich ist, einfach sofort ins Gewächshaus gehen. Die meisten Pflanzen, die vertragen dann auch, was weiß ich, gute 13 bis 15 Grad sehr gut. Und dass man sich das Vergeilen-Thema halt weitgehend schenkt. Mm. Ne?
Ja, also auch ein Thema war ja das Thema, also ist ja auch natürlich, um das noch zu ergänzen, auch sicher kulturabhängig, ja, ne, wie das jetzt ist. Und mir fällt noch dazu ein, dass wir das leider nicht so ernsthaft betrieben haben, wie wir uns das wirklich vorgenommen hatten, das Thema Dokumentation. Wir haben es gemacht, leider nicht so ausführlich. Und das ist halt auch was wir definitiv dieses Jahr anders machen werden oder nächstes Jahr, kommt drauf an, wie man es sieht, ne? Dass wir da sauber dokumentieren und zwar auch die tatsächliche Keimdauer.
Ja.
Das war alles jetzt recherchiert aus dem Internet dann. Das haben wir uns ja alles in Kulturpflegekarten halt notiert. Aber die tatsächliche Keimdauer ist natürlich auch immer so genau abhängig jetzt von der Kultur, vom Klima, von den Temperaturen und von vielen, von vielen anderen Dingen natürlich auch. Aber das ist was, wo wir gesagt haben, das ist echt, das haben wir nicht gut gemacht.
Nee, das muss besser werden, auf jeden Fall. Da haben wir uns auch drüber geärgert, weil das gar nicht zu uns passt. Ne? Aber das, wie immer im Leben, wenn die Zeit eng ist, dann fällt die Doku als erstes hinten runter. Vielleicht an der Stelle noch fällt mir direkt ein, was wir, denke ich mal, nächstes Jahr anders machen, dass wir von vornherein sortenspezifisch dokumentieren. Ja, wir hatten ja so ein schönes Buch gekauft, ja, so ein Kalender, wo wir alles eingetragen haben. Am Ende musste dich dann da hinsetzen und das dann da irgendwie rauszotteln für jede einzelne Kultur oder für jeden einzelnen Vorgang, was am Ende doppelt und dreifache Arbeit ist. Also ich würde es immer sortenspezifisch dokumentieren. Dann kann man das am Ende viel leichter auswerten.
Ja, vor allen Dingen auch, weil zum Beispiel bei den Tomaten war es ja auch so, dass die Sorten unterschiedlich gut oder stark als Jungpflanzen unterwegs waren. Also ich meine damit, dass zum Beispiel die Moneymaker jetzt als Jungpflanze wesentlich, also kleiner und stärker vom Stängel her gewachsen sind, als zum Beispiel eine Olena oder so. Da haben wir nämlich noch notiert, dass sie ja am Anfang so als Jungpflanze so lang und stängelig war und als fertige Kultur und als Frucht war die Olena halt einfach mega. Und die Moneymaker sind uns halt unterwegs halt oder als Jungpflanze, als wir die dann ausgepflanzt haben, halt abgeschmiert, weil sie lila Blätter auf einmal hatten und da ein Nährstoffmangel halt vorlag. Ne? Also das sind halt so Dinge, die wir jetzt uns eher mühsam aus unseren Notizen dann halt zusammengewurschtelt haben. Aber das ist natürlich Gold wert, wenn man da sauber und easy zurück draufgreifen kann, wenn man alles wirklich sortenrein dokumentiert, dann in einer Kulturpflegekarte.
Ja, absolut, weil das ist auch so ein Thema. Man denkt vielleicht, oder wir haben zuerst gedacht, am Ende wiederholt sich da auch sehr viel bei den Pflanzen. Das ist auch so. Aber am Ende ist es doch auch alles sehr, sehr individuell in ihren einzelnen Ausprägungen. Ja? Mhm. Also wir haben ja sowieso festgestellt, dass das Gärtnern, jetzt muss man aufpassen, wie man es formuliert, das ist keine Raketenwissenschaft, das kann man lernen, aber es ist brutal vielschichtig und sehr, sehr komplex, weil man in so vielen verschiedenen Dimensionen unterwegs ist. Ja? Und davor, glaube ich, haben wir einen Heidenrespekt gewonnen.
Ja, ich finde es halt auch fragil insofern, dass du halt jedes Mal, wenn ein Faktor sich an den Rahmenbedingungen ändert, es komplett anders ist dann wieder.
Also.
Es ist ja unglaublich. Das ist aber dieses Vielschichtige, was du halt sagst, ne? Jetzt nimmst du eine Schicht, ist dann wieder anders, oder ein Zahnrad ist dann halt wieder anders. Und komplett ist die Kultur, verhält die sich halt auch wieder anders. Oder dieses ganze Mikrosystem oder auch Makrosystem dann im gesamten Ökosystem halt wieder verhält sich dann halt anders, ne? Und deshalb hast du ja auch unterschiedliche Herausforderungen jedes Jahr, wenn wir an die schwere Braunfäule, an Tomaten von letztem Jahr denken. Und dieses Jahr war es ein absolutes Tomatenjahr, also gigantisch, ja. Und genau, sauber dokumentiert ist es natürlich dann auch besser nachvollziehbar, wie verhält sich jede Kultur unter welchen Bedingungen.
Das können wir vielleicht auch schon direkt dann, das passt dazu, mit einwerfen. Wir haben für das nächste Jahr einen Tag komplett nur für Kulturpflege eingeplant. Und zur Kulturpflege gehört für uns nicht nur durchs Beet kriechen und wirklich minutiöses Weeding betreiben, sondern halt wirklich die Kulturen beobachten. Und vor allen Dingen auch Netze hoch, unter Netze drunter gucken. Das war auch also ein Problemthema für uns. Ja. Was unter Netz war, das war etwas übertrieben gesagt, dann erstmal weg.
Weggesperrt, ja.
Weggesperrt, weil dann hast du keine Lust, wieder die 20 Steine, die das Netz auf dem Boden festhalten, hochzuheben und so weiter. Ja. Und genau das geht nicht. Ja.
Ja,
Man
und
muss
gerade
da.
auch so Schildläuse oder so, die halt die Netzfarbe an sich haben,
Ja,
sieht man halt auch mega schlecht, ne?
genau, richtig. Das kam ja auch noch dazu.
Ja.
Also, das ist ein ganz großer Anteil aus unserer Sicht der Gärtnerarbeit. Ja. Einfach in Ruhe beobachten, was passiert. Was tut der Boden, was tun die Pflanzen, was tun etwaige Schädlinge, ja, und sich dann überlegen, was kann man dagegen jetzt unternehmen? Und das ist halt am Ende wirklich alles reine Dokumentation.
Ja, genau. Also das ist wirklich ein Punkt, den wir nicht gut gemacht haben. Wobei wir halt auch festgestellt haben, dass dieses Some Lines a Day, hatten wir ja dieses Fünfjahreskalender, wo man halt 5 Jahre auf einer Seite halt hat und dann von jedem Jahr oder die 5 Jahre dann halt immer im Vergleich sehen kann. Das eignet sich nicht so wirklich gut, das System für uns.
Also die Idee, die dahinter steckt, dann wirklich mal im Jahr 3 sehen zu können, okay, wie war es denn im Vergleich vor 2 Jahren? Die ist zwar irgendwie ganz charmant, aber wenn ich genau darüber nachdenke, so wirklich was bringen, nützt es, tut es mir nicht, weil ich bin ja in dem Jahr, was dann gerade ist, und muss mich mit den dann vorhandenen Rahmenbedingungen auseinandersetzen. Ja. Wie es dann vor 2 Jahren war, das ist ja gut und schön, aber wirklich was bringen tut mir die Erkenntnis in dem Moment erstmal nicht.
Das ist richtig. Ja, genau. Also, aber wir sind ein bisschen vom Thema abgewichen. Eigentlich waren wir beim Thema Jungpflanzenanzucht und beim Keimen, bei der Keimung. Und was mir da auch noch einfällt, ist, dass wir zum Beispiel, hat uns der Lannroh relativ beim Keimen im Stich
Kohlrabi.
gelassen. Genau. Im Stich gelassen, zumindest beim zweiten Satz, den wir ausgesät haben. Und da haben wir halt auch zu spät reagiert und auch nicht wirklich gut geschaut, wie viel oder wie ist denn jetzt die Keimrate eigentlich? Und muss man nochmal nachsehen und haben es dann halt auch tatsächlich nicht nachgesät, obwohl wir es hätten machen müssen und haben ihn dann halt letztendlich doch einkaufen müssen, ja, als Jungpflanze, zumindest als Puffer. Und genau, das halt gut beobachten und ja, eingreifen, wenn die Keimung halt nicht so ist, wie man es halt braucht. Und das seht ihr ja von der Anzahl her einfach inklusive Puffer, wie viel braucht ihr dann halt auch als als Jungpflänzchen.
Da können wir vielleicht noch zusagen, da haben wir auch, es ist meiner Sicht ein Fehler gemacht, nämlich wir benutzen ja das Proline-Tray-Substrat, ja, was super gut funktioniert. Und wir sind dann aber mal, weil wir an der Stelle wieder ja, eigentlich ja idealistisch unterwegs waren, mal auf irgendeine vegane, torffreie Erde umgestiegen, einfach aus dem Baumarkt, ich weiß gar nicht mehr von welcher Firma. Und das war
Floragard war das.
Floragard. Also es war auf jeden Fall ein katastrophales Produkt, muss man sagen.
Ja. Es war auch kein Tray, es war auch kein Tray-Substrat, also keine Tray-Erde. Ne?
Ja, und ich glaube, es waren auch viel zu wenig Nährstoffe drin. Ja. Also die Ergebnisse in dieser Erde, die waren immer schlecht. Und wir haben dann nach ein paar Wochen auch schlechten Ergebnissen gesagt, nee, wir bleiben jetzt erstmal bei dem Proline Tray Substrat.
Von Klaßmann, ja.
Von Klaßmann. Und wenn wir mal richtig eingegroovt sind, keine Ahnung, ich sage jetzt mal einfach nach 2-3 Jahren, dann kümmern wir uns um das Thema Erde.
Ja.
Immer eins nach dem anderen. Nicht zu viele Baustellen auf einen Schlag aufmachen, weil du verlierst am Ende.
Ja, motiviert hat uns natürlich das Thema Torffreiheit auch. Ne,
weil ja, klar, das war der Treiber, ne?
Ja, gut, also aber ja. Recht hast du mit dem, wir haben ja gesagt, auch da gehen wir wieder zurück zur Tray-Substrat. Die ist wirklich sehr schön locker und super ideal einsetzbar und wirklich easy im Handling und super schön zu verarbeiten. Ja, was wohl ein Thema war, auch das Thema Trauermücken. Ne? Also, und wir wissen nicht genau letztendlich auch, wo die herkamen. Also, kann ja sein, dass die auch in der Anzuchterde drin saß oder ob die in offenen Säcken irgendwie sich dann halt fest irgendwie da ja, eingenistet haben oder schon von vornherein drin waren oder ob, ich weiß nicht, wo sie letztendlich herkamen. Aber das Thema Trauermücken hatten wir dann doch war dann sehr präsent bei uns, sowohl im Keller in der Anzucht als auch draußen. Und
heißt im Gewächshaus.
Im Gewächshaus, ja.
Als auch tatsächlich draußen noch ein bisschen, aber primär im Gewächshaus.
Ja. Und was wir da halt gemacht haben, war, das waren halt Gelbkarten aufzuhängen. Ne?
Ja.
Hatten wir von, wie hießen die, Neuendorf, uns Gelbkarten besorgt und die aufgehangen und regelmäßig ausgetauscht. Ja.
Was wir sagen können, ist, wir haben keine Probleme, also keine tatsächlichen Probleme gehabt, ja, dass irgendwie durch Larven Pflanzen die, beschädigt wurden.
Oder die so. Wurzeln, ne? Ja. Die Wurzeln sind
wir,
ja dann.
Wir waren wahrscheinlich natürlich mal wieder bei dem Thema viel zu aufgeregt, ja. Und haben dann, weil halt irgendwie, keine Ahnung, 200 Trauermücken rumflogen oder so, ja, denen den Krieg angesagt. Was wir dieses Jahr oder nächstes Jahr anders machen werden, wir werden gegen Trauermücken einfach von vornherein Nematoden gießen und dann sollte sich das Thema auch, denke ich mal, relativ schnell erledigen.
Ja, Vermiculit haben wir ja sowieso bei den Lichtkeimern benutzt, aber ja. Was ich jetzt zum Beispiel auch, wir haben ja auch einige, also zum Beispiel diesen Lanro haben wir ja uns bei Wunderlicht geholt und weil die machen halt auch Bio-Jungpflanzen und die haben komplett ihre Jungpflanzen ja auch mit einer Schicht Sand abgedeckt.
Ja.
Also das ist macht wahrscheinlich auch Sinn, entweder mit Sand oder mit Vermiculit dann abzudecken, dass halt nicht immer die feuchte Erde dann halt oben ist. Ja, und Vermiculit ist natürlich auch nochmal ein super Wasserspeicher im Vergleich zu Sand. Ne?
Ja, absolut.
Ja, und Vermiculit haben wir uns schon jetzt dieses Jahr besorgt als Vorbereitung auch für die kommende Gartensaison, haben wir alles jetzt schon anliefern lassen, damit wir im Januar halt komplett wirklich durchstarten können. Ne? Also alles, was wir an Material brauchen, Anzuchterde, Vermiculit, Ackerschachtelhalm, Vinalga und so weiter, ist alles jetzt schon in der Jungpflanzenanzucht, dass wir, wie eben die Tische und Regale, ist schon alles fertig, vorbereitet, dass wir direkt starten können und müssen da jetzt nicht während der Saison oder während des im Januar aussäens, was halt auch immer viel ist, da jetzt nochmal großartig an Material bestellen und in eine Bredouille kommen, dass irgendwas nicht lieferbar ist. Also wir hatten zum Beispiel, dass wir zwischendurch nochmal Trail-Substrat bestellt hatten bei Klaßmann. Oder bei Klaßmann kann man nicht direkt beziehen, sondern halt über eBay oder Buy-War, glaube ich. Und da hatten die Lieferengpässe. Also und da, wenn wir schon vorbereitet alles halt in jetzt besorgen, kommt man da halt auch in keine Engpässe. Ja. Genau, also Trauermücken in der Anzuchterde war ein Thema. Haben wir gesagt, wie wir dagegen vorgehen jetzt dieses Jahr, was wir dagegen machen. Genau, direkt mit Nematoden gießen, hast gesagt. Und
Ja, was uns dann noch wieder eingefallen ist, ist das Thema Genauigkeit bei der Aussaat. Also da gibt es ja jetzt
ja.
irgendwie verschiedene Vorgehensweisen. Ja. Und wir haben am Ende festgestellt, dass es für uns am angenehmsten ist, bei der Aussaat sehr genau zu sein, auch wenn das mehr Zeit in Anspruch nimmt.
Ja.
Weil, also man kann ja entweder, sag ich mal, ungenauer sein und dann nachher am Beet vereinzeln, Pflänzchen vereinzeln, weil zum Beispiel, was weiß ich, drei Salatpflänzchen in einem Tray stecken. Das habe ich grauenhaft gefunden und das hat aus meiner Sicht auch unwahrscheinlich viel Zeit gekostet beim Auspflanzen. Ich habe es als wesentlich einfacher empfunden, im Nachgang genau zu sein bei den noch so winzig kleinen Saatkörnern, ja, da von vornherein zu gucken beim Salat, auch wirklich nur ein Korn pro Zelle, ja, und dass da nicht jedes Mal zwei oder drei reinfliegen. Also da würde ich immer meine Genauigkeitsenergie in die Aussaat reinstecken.
Ja, wobei es halt auch tatsächlich vom Korn abhängig ist, ne? Wie gut das jetzt letztendlich geht. Also wenn ich mich an die ganz kleinen, mini schwarzen Körnchen vom Asiasalat oder was ist noch, Lauchzwiebeln erinnere, dann ist es wirklich einfacher, dann komplett über die Platte drüber zu streuen. Also gerade beim Asiasalat ist
Ja,
es ja völlig in Ordnung.
wo eh Horste gemacht werden, ne?
Genau, ja, aber halt auch nicht zu viele pro Horst. Also da bei einem Feldsalat zum Beispiel ist es ja dann auch schwierig, dass dann die, wenn zu viele Körner in einer Zelle drin sind, dass halt auch nur gelbe Blätter dann da drin, ne?
Ja, ich glaube, wir haben jetzt am Ende immer so 6 Körner pro Zelle gemacht und nicht mehr 10 pro Zelle.
Ja, das ist aber kulturabhängig dann.
Nee, beim Feldsalat meine
Ach
ich.
so,
Als Beispiel jetzt.
ja. Genau, also da auf jeden Fall genau arbeiten und was wir halt auch zur Hilfe genommen haben, ist kein Stöckchen.
Interner Witz.
Also wenn ich irgendwie Probleme habe bei irgendwas, hilft meistens ein Stöckchen zu nehmen.
Ja, so machen die Affen das auch.
So machen die Affen das auch.
Und
Ja,
der
es ist,
Vögel auch.
ja also es ist oft hilfreich, hier nicht. Sondern uns hat ein Eislöffelchen geholfen.
Ja, also
Ja.
Eislöffel waren wirklich die besten Aussaatinstrumente, die es gab.
Ja, um die Saatkörner dann ein bisschen zu separieren und zu zählen und dann sauber in die Zellen zu verfrachten, genau. Und was auch ein Thema war, war das genaue Beschriften der einzelnen Sorten pro Kultur. Also wenn wir zum Beispiel eine halbe Platte Moneymaker gemacht haben und die andere halbe Platte war dann die Goldianas, also Tomaten jetzt, ja, haben wir beschriften halt immer unsere Jungpflanzen-Trays mit einem aus dem Bastelshop, auch einem Holzeisstiel, also Eisstiele, Eiszubehör ist halt bei uns ganz hoch im Kurs. Ja, und da muss man wirklich gucken, dass man da wirklich sortenrein unterwegs ist, weil nachher die Jungpflanzen, wir haben es zu 95% nachher doch noch auseinanderklamüsert bekommen, was jetzt welche Jungpflanze, welche Sorte ist. Aber einfacher ist es doch dann tatsächlich, die Trays sauber zu beschriften und dann nachher bei den Töpfen sowieso, also wenn man dann halt die Tomatenpflanzen aus dem Tray halt also umtopft in ein Töpfchen, dass dann halt wirklich sowohl die Trays als auch die einzelnen Töpfe wirklich sauber beschriftet sind. Genau.
Berti, erzähl du mal gerade weiter, ich komme wieder, der Nono.
Dass einer wacht, ne? Ja, genau. Genau, also innerhalb der Kulturen, das galt nicht nur für Tomaten, sondern halt auch für die Paprikas und Gurken, dass wir die Beschriftung da halt genau durchführen. Ja, und dann haben wir, was wir in der Jungpflanzenanzucht noch regelmäßig gemacht haben, war die Jungpflanzen mit Vinalga einmal in der Woche zu besprühen, um die halt einfach zu stärken und da einfach noch ein bisschen Power reinzugeben. Das werden wir auch nächstes Jahr weitermachen, beziehungsweise wollen wir die Jungpflanzen alle 2 Wochen mit Flüssigdünger gießen sogar. Ja, vor allen Dingen die Starkzehrer. Ja, da kann man natürlich, also Vinalga eignet sich da halt auch besonders gut, um einfach da genug Nährstoffe den Jungpflänzchen zu geben und halt auch die zu stärken, zum Beispiel gegen Trauermücken und dass sie einfach genug Power haben.
Ja, das ist mir tatsächlich im Verlaufe der Saison dann doch aufgefallen. Gerade bei den Kohlen, auch in dem guten Klaßmann-Substrat. Aber ich hatte immer so den Eindruck, dass nach 3 Wochen der Erde so langsam aber sicher begann, die Luft auszugehen. Ja, und es ist ja auch einfach so, das habe ich dieses Jahr direkt gemerkt, wo so extrem gutes Wetter war und dann hat man vielleicht doch irgendwie was früher ausgepflanzt und dann mussten die Pflänzchen 5 Wochen in den Trays ausharren. Ja. Da würde ich tatsächlich doch auf eine vernünftige organische Nachdüngung achten, dass die Pflänzchen einfach genug Energie doch in den engen Trays haben.
Ja, genau. Und halt auch mit Ackerschachtelhalm stärken, ne?
Ja, also wir hatten ja zum Beispiel dieses Jahr mit Mehltau dann zu tun. Ne? Also nachdem ich ja irgendwie bis zum Juli, glaube ich, dachte, mega, alle Krankheiten und Schädlinge ziehen in der ersten Saison absolut an uns vorüber.
Ja.
Hat
Wir
dann
haben
wirklich,
Welpenschutz,
wir haben
nein.
Welpenschutz, nee, Pustekuchen, da hat ja dann wirklich im Garten der Mehltau zugeschlagen, sondergleichen. Und ich will es auf jeden Fall dieses Jahr mit einer Pflanzenstärkung durch Ackerschachtelhalm, ja, oder auch mal mit Brennnesselsud und so weiter probieren, ob das tatsächlich dagegen was hilft oder eben nicht.
Ja, genau. Ja, richtig. Und ein großes Thema hatten wir dann auch noch in der Jungpflanzenanzucht. Das war nämlich unser Fruchtgemüse, was uns ziemlich, also schlaflose Nächte waren es noch nicht, aber Kopfzerbrechen bereitet hat. Nämlich da haben wir einfach viel zu früh begonnen, ich glaube, mit dem Aussäen. Und das war im Januar haben wir die Tomaten ausgesät und im Februar Paprika und die sind natürlich haben wir im Keller keimen lassen, wo wir natürlich perfekte Keimbedingungen hatten und dadurch sind die Jungpflanzen halt auch ja viel zu früh in einem Stadium gewesen, in dem wir sie hätten auspflanzen können müssen und ja, das ging dann nicht, weil erst noch, ja, weil halt Februar oder März war. Oder auf jeden Fall war es noch viel zu kalt, um sie auszupflanzen. Und das Gewächshaus war ja auch noch besetzt mit unserem Asiasalat und den frühen Kulturen halt.
Ja, aber die sind
Und
am Ende, sind die gesamten Tomaten und Paprika oder fast alle Ende März schon ins Gewächshaus, also auf die Jungpflanzentische im Gewächshaus umgezogen. Ne? Und da gab es noch Nächte, die auch irgendwie um die 0 Grad hatten und so weiter. Da haben wir uns schon ganz schöne Gedanken gemacht. Wir können auch direkt auflösen, aus allen Pflanzen, egal ob Paprika oder Tomate, sind sensationelle Pflanzen am Ende geworden, ja, die Früchte getragen haben bis zum Umfallen. Also das hat uns auch wieder gezeigt, diese Pflanzen, die können viel mehr ab, als man vielleicht manchmal irgendwo liest. Ja. Mhm. Die sind schon robust, aber wir wissen halt einfach, wir fangen nächstes Jahr, keine Ahnung, 3-4 Wochen später erst mit der Aussaat an.
Genau, und wir hatten ja auch, wir haben auch nochmal Rücksprache mit einer Kollegin aus dem Grangarten gehalten und die hat uns zum Beispiel auch erzählt, dass sie in Österreich ganz oft, also sind sie nicht die Einzigen, die das machen, sondern machen viele in Österreich sogar, die das Fruchtgemüse schon im April halt ins Gewächshaus setzen. Geht bei uns nicht, weil wir da noch den Asiasalat drinstehen haben. Das ist bei uns das Problem, aber aufgrund der Kultur, aufgrund der Temperaturen sei das kein Problem, weil die Pflanzen an sich schon kühlere Temperaturen abhaben können. Also da muss schon wirklich mehrere Nächte tiefe Minustemperaturen zu sein, um halt wirklich kaputt zu gehen. Und zur Not kann man sie halt auch nochmal wirklich abdecken mit Vlies dann auch noch. Aber wir haben sie zum Beispiel erst Mitte Mai ins Gewächshaus gesetzt. Und da sind wir jetzt auch etwas entspannter, wo wir sagen, okay, da können wir uns halt auch vorstellen, sie halt auch was früher auszusetzen und nicht erst auf die Eisheiligen zu warten.
Ich glaube, also wenn mich nicht alles täuscht, kann ich jetzt nicht die Hand für gerade ins Feuer legen, aber ich glaube, wir gehen jetzt Anfang Mai.
Anfang Mai, ne? Genau, aber ist ja früher als jetzt diese Saison, genau.
Genau, aber das war für uns eine Erkenntnis, weil das Problem ist einfach, wir haben Paprika, also auch Tomate, setzen wir in 11er Töpfe, damit wir genau nicht in diese Nährstoffproblematik kommen. Ne? Klammer auf, die müssen natürlich trotzdem nachgedüngt werden, solange die in den Töpfen sind, Klammer zu. Aber dass die da halt ordentliche, kräftige, durchwurzelte Ballen produzieren können. Und das nimmt halt einfach mal Platz weg. Ich glaube, wir hatten ja, ich weiß es nicht, über 200 Tomatenpflanzen da stehen und dann nochmal, keine Ahnung, 100 oder 150 Paprikapflanzen.
Ne? Plus Puffer.
Plus Puffer. Und dann war halt einfach mal, waren unsere Tische voll wo wir den Platz eigentlich auch noch für andere, weiß ich noch, da haben wir noch improvisiert und haben noch mit Erntekisten und OSB-Platten haben wir noch Jungpflanzentische nachgebaut, alles unbeheizt, dann mit Vlies nachts, also mit vierfach Vlies abgehangen und so weiter, weil uns halt einfach der Platz ausgegangen war dadurch, durch diese Aktion. Und das, also lieber später anfangen, mit kleinen, aber kräftigen Pflänzchen starten. Das ist so die Erkenntnis, die wir gewonnen haben.
Ja, und wir haben sie, das hast du ja eben angesprochen, also wir haben sie regelmäßig gedüngt. Und zwar mit, wir haben Luzerne-Pellets, die haben wir geordert beim Hof Jebel.
Ja.
Und sind damit sehr zufrieden gewesen. Wir haben sie vorher wohl gemahlen, ne? Wir haben sie fein gemahlen und dann halt oben auf die Erde nochmal verteilt.
Ja, was allerdings Vermiculit. Eine ziemliche Arbeit war. Ne?
Ja, vor allen Dingen, wenn die halt so eng stehen, da kommst du ja halt auch nicht mehr dran, ne? Dann ist das mega viel Arbeit, die einzelnen. Wir mussten sie dann halt tatsächlich jedes einzelne Töpfchen vom Jungpflanzentisch abheben, rausholen und dann wieder reinstellen, gießen. Und,
also wir haben es für dieses Jahr dann tatsächlich auch wie nasse bestellt, weil es ist dann am Ende einfacher, wenn man es gießen kann.
Gießen, ne? Ja. Genau.
Genau.
Ja, das war es, glaube ich, zum Thema Erkenntnisse aus der Jungpflanzenanzucht. Mensch, das ist schon wahnsinnig viel, ne?
Ja. Also ein Thema dazu vielleicht noch, und zwar die Frage nach, gießt man die Trays von oben oder von unten?
Mhm.
Ich habe keine Antwort drauf. Ich habe beides ausprobiert. Ja.
Ja.
Von unten gießen ist, glaube ich, tatsächlich am Ende cooler, weil man eben von oben bleibt die Erde einfach trocken. Ja, alles, was irgendwie feuchtigkeitsliebend an Schädlingen ist, wird dadurch wesentlich weniger angezogen. Das Problem ist tatsächlich, das zu realisieren. Ne? Weil wenn da drei Reihen auf einem Pflanztisch stehen, ja, dann ist es halt einfach unwahrscheinlich viel Arbeit, das immer alles abzuheben, reinzugießen in den Teller, damit die Trays reinzustellen. Das haben wir dann immer gemacht, wenn wir mal 2 Tage weg waren. Dann haben wir die Untersetzer so richtig mit Wasser vollgehauen. Und das hat tatsächlich sehr gut funktioniert.
Ja, aber es kommt halt auch drauf an, welche, wie eure Jungpflanzentische halt stehen. Also bei uns stehen die halt dann an der Wand, an der Längswand vom Gewächshaus. Und wir kommen quasi nur von einer Seite halt auch dran. Also das ist jetzt schwierig für uns, für mich jetzt mit kurzen Armen, da an die hinterste Platte halt auch dran zu kommen. Ne?
Ja. Berti, ich kann jetzt schon mal ankündigen, wir werden garantiert mehr als 3 Teile haben.
Okay.
Denn wir haben jetzt gerade 55 Minuten, der Wecker läuft jetzt ab, geredet und erzählt.
Ja.
Also für dich als Hörer, wir werden wahrscheinlich mehr als 3 Teile haben.
Ja, vielleicht ist das auch so.
Richtig, und da geht der Wecker gerade.
Das war der erste Teil unserer Reflexion unseres ersten Gemüsegartenjahres. Und in den weiteren Episoden wird es dann um die Themen Auspflanzen gehen, drinnen und im Gewächshaus, um Gründünger zum Beispiel, um Kulturpflege, aber auch um Organisationsthemen, ums Marketing und unter anderem auch um den Bau unserer Trenntoilette.
Richtig, was besonders viel Spaß gemacht hat. Also, wenn dir der erste Teil von unserem Review gut gefallen hat und du da was rausziehen konntest, dann schalt doch einfach beim nächsten Teil wieder mit ein. Wir freuen uns auf dich. Wenn du Fragen hast, sprich uns gerne an. Und ansonsten wünschen wir dir noch einen wunderbaren Tag. Mach's gut.
Tschüss.
Tschüss.